Das ist ja urmühsam.
Das wird nie was. Man kann es eh nicht ändern.
Bullshit!
One, two!
Der Bullshit-Mindset-Podcast. Kein Platz für negative Gedanken.
Positive Vibes.
Hallöchen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar diesmal mit der lieben Nicole, die sich mit einem Thema beschäftigt, das uns im gewöhnlichen Alltag jetzt nicht immer so unterkommt. Und zwar das Thema Biohacking. Liebe Nicole, danke, dass du heute da bist. Und unglaubliche Strahlen. Ihr habt die Nicole gerade auch per Video von mir. Und wenn ich es in einem Wort beschreiben würde, ist das Lebensfreude, was du in dir trägst und was du so ausstrahlst. Stell dich einmal ganz kurz vor.
Ja, liebe Selina, vielen Dank für das Intro und super, super schön, dass ich heute da sein darf. Du hast schon einiges erzählt. Zu mir, zu meinem Hintergrund einfach noch kurz. Also ich bin Psychologin und arbeite eben als Mental Strength Coach und bin dabei eben auch im Bereich Biohacking ziemlich aktiv, weil es einfach für mich der ganzheitliche Ansatz ist, der total wichtig ist, um mentale Gesundheit, mentale Stärke auch leben zu können. Biohacking heißt ja einfach nur, das eigene Leben verstehen und noch tiefer in sich selbst einzutauchen. Und zum einen den eigenen Lebensprozess kennenzulernen, den eigenen Körper besser kennenzulernen. Und da gehören für mich eben auch die Themen des Sterbens oder der Gesundheit und der Krankheit dazu. Und ja, so hat es für mich alles eine totale runde Sache oder ist es für mich alles eine total runde Sache und gehört einfach alles mit dazu. Und gerade das Thema Sterben ist etwas, das uns ja allen bevorsteht und was ganz, ganz viele Menschen aus ihrem Leben ausschließen irgendwie und irgendwie immer denken, wir sind so unendlich lange hier auf dieser Erde, aber es besteht uns allen bevor und wieso nicht auch ab und zu mal darüber nachdenken und sich damit auseinandersetzen, was vielleicht eben auch zum Ende hin mit uns geschieht und wie es danach vielleicht auch weitergeht.
Wow, danke für das wunderbare Intro und toll, dass es auch Menschen gibt, die das Thema Sterben irgendwie unter Anführungszeichen auch positiv sehen. Ich zähle mich da auch mit dazu. Und jetzt habe ich schon fast Jahrestag einen Moment erlebt, wo ich dem Tod sehr nahe war. Oder metaphorisch gesprochen, wo sich auch in mir nachher so viel weggebrannt hat, was nicht zu mir gehört und was ich nicht bin, dass ich einfach immer mehr und mehr zu meinem Wesen kommen bin, Ängste loslassen habe. Und ich habe es so ein bisschen bei meiner Oma damals erlebt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man da so zusieht, wie so von Tag zu Tag der Mensch mehr und mehr mit der Seele einfach nur in eine andere Sphäre geht oder Atmosphäre und nur der physische Körper sich quasi zersetzt, aber die Seele oder diese Energie ja weiterlebt. Und wer sehr hellfühlig ist, feinfühlig, der spürt das ja meistens auch. Ja, gleich die Frage dazu, machst du das in Spitälern oder machst du das auch bei Menschen zu Hause privat?
Also die Hospiz- und Palliativbegleitung bei Kindern ist in der Regel so, dass es eigentlich fast eine Lebensbegleitung ist. Also sobald bekannt ist, dass ein Kind lebensbegrenzend erkrankt ist oder eine Behinderung hat, die einfach das Leben früher als, ich sage jetzt mal, gewöhnlich beenden kann oder wird, geht das Kinderpalliativteam mit rein normalerweise. Und begleitet dann auch teilweise über Jahre die Familien. Und genau, da geht es aber nicht nur um das Kind zu Hause, sondern es geht auch um die Unterstützung der Familie, also der Eltern oder vielleicht auch Geschwisterkinder, die ja sonst gar nicht so den Raum haben, eben ja auch mal die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und mal wieder auch sich selbst zu spüren, weil es eben irgendwie dieses allmächtige Thema des kranken Kindes irgendwie auch ist. Und da ist gerade die Ehrenamtsarbeit eben so, dass wir entweder zum Beispiel die Geschwisterkinder oder eben auch mal für die Eltern da sind, dass sie sich Zeit für einen Kaffee nehmen, dass sie mal einen Gesprächspartner haben, dass das Kind mal ein Erlebnis hat, was das einfach vielleicht auch sonst gar nicht möglich wäre. Und genau, und da sind wir eben unterstützend tätig als Ehrenamtler.
Wow,
genau. Das wunderbare ist in der Aufgabe. Regel eher zu Hause. Genau, also die Familien sind dann eben zu Hause und wir besuchen zu Hause dann auch.
Genau. Mhm. Jetzt bist du auch nebenher Psychologin, neben dem ganzen Biohacking-Thema und jetzt aus deiner Sicht bei solchen Sterbebegleitungen. Wie ist denn allgemein, so aus deinen Erfahrungen, das Thema Sterben für die Menschen? Gibt es da schon einige, die sagen, das ist so und der Schöpfer macht keinen Fehler, das ist jetzt so die Zeit und wir müssen jetzt einfach durch und das ist alles vorbestimmt? Oder sind die Menschen schon so, dass sie das Thema Tod noch immer mit etwas Negativem verbinden, weil ja eben der physische Körper nicht mehr weiterlebt?
Ich glaube, es gibt darauf so viele Antworten und Wahrheiten, wie dass es Menschen auf dieser Welt gibt. Weil jeder Mensch und ja jede Seele, die inkarniert ist, hat da, glaube ich, eine eigene Vorstellung davon. Und so werde ich, oder so werde ich auch immer wieder auch damit konfrontiert, dass einfach jeder ganz, ganz unterschiedliche und ganz individuelle Vorstellungen hat, was passiert mit dem Leben, was passiert, wenn wir sterben. Ich bin gerade auch in der Weiterbildung oder Zertifizierung zur offiziellen Hospiz- und Palliativbegleiterin, mache das parallel zu meiner Ehrenamtsarbeit eben. Und da sind wir eine Gruppe von 14 Menschen, die alle, und wir haben eben auch über das Thema Leben und Tod oder was passiert während des Sterbeprozesses oder nach dem Sterben auch gehabt. Und da ist es ganz spannend, weil es einfach 14 unterschiedliche Ansichten gab.
Wow. Und
ja, also in gewisser Weise für die meisten Menschen ist es erstmal ein Thema, wow, damit möchte ich mich wenig auseinandersetzen, weil es etwas Unbekanntes ist und damit schon auch eine gewisse Form von Angst mitschwingt oder von Unsicherheit, was passiert damit. Und ich selber habe eben auch schon relativ viel Erfahrung mit Sterbebegleitung oder mit dem Grenzbereich, nenne ich es jetzt einfach mal. Und deshalb ist es für mich nichts, was mir noch Angst macht oder was mich verunsichert, sondern eher eben die Leichtigkeit und Faszination reinzubringen. Also das ist eher was ich so als meinen Auftrag auch sehe, Menschen auch dahin zu begleiten, eben die Angst zu nehmen und ins Vertrauen zu gehen. Natürlich kann ich auch nicht sagen, was danach passiert, ja, zumindest von meinem Verstand her nicht. Ich kann nur darüber hinaus sagen, teilen, was ich energetisch wahrnehme. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es Menschen dann doch in eine Entspannung bringt. Und vor allem begleite ich oder halte ich auch die Räume dafür, dass sie selbst für sich da eine Wahrheit finden, weil es, wie gesagt, also es gibt... Ich glaube nicht, dass meine Wahrheit die richtige für alle anderen ist, sondern meine Wahrheit. Und ich kann nur dahin begleiten, deine eigene Wahrheit zu finden. Und das ist auch der Grundsatz meiner Arbeit, also auch im Biohacking oder auch als Mental Strength Coach, werde ich niemals meine Wahrheit dir auferlegen oder, sondern ich kann nur dahin begleiten, dass du deine eigene Wahrheit findest. Weil das ist aus meiner Sicht etwas, wir sind alle Individuen, wir haben alle eine eigene Geschichte, wir haben eigene Erfahrungen, wir haben einen ganz individuellen Körper und es gibt nicht dieses eine richtig oder diese eine Wahrheit, sondern es gibt nur deine ganz persönliche Wahrheit, die aus all dem, was du in Wahrheit bist, sowohl in deinem menschlichen Körper als auch als Seele, was du mitgebracht hast und was du auch vielleicht über Leben schon erfahren hast und da noch aufarbeiten darfst, eben mit in dieser Inkarnation hast. Und das ist eigentlich, nicht eigentlich, sondern das ist meine Grundhaltung.
Wow, wunderschön. Und gut ab, dass du dich als Psychologe noch mit solchen Themen auseinandersetzt, weil es ja oft nur sehr strukturell auch in der Arbeit ist oder Glaubenssätze oder Muster. Und meistens geht es um diese Dinge, was mental sind. Aber und ich habe auch mal einfach aus Neugierde und auch um mehr mein Inkarnationsthema herauszufinden, an dem gearbeitet und habe eigentlich erfahren, dass die erste Ebene immer die Zellinformation und der Körper ist und die zweite dann meistens mental. Aber das ist so spannend, dass du das kombinierst und dann auch noch mit Hospiz und Biohacking. Also wow, echt, echt Hut ab. Und vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, wie du dazu kamst. Also welche Erfahrung hattest du? Wie bist du so in diese Themen gekommen? A, im Bereich Psychologie und B, im Bereich Biohacking und C, dann auch im Bereich Hospiz.
Im Prinzip ist das alles eine Entwicklung gewesen. So wie du schon gesagt hast, so ein Schritt nach dem anderen und dadurch haben sich immer wieder neue Türen auch geöffnet. Ich bin gerade am Überlegen, um nicht allzu weit auszuholen in meiner Kindheit, ja, sondern also ich bin schon immer extrem feinfühlig gewesen und für mich gab es nie irgendwie diese klare Grenze, wir leben jetzt und irgendwann sind wir tot und dann ist alles vorbei, sondern für mich, ich nenne es auch gerne, ich bin ein World Traveler, sowohl in unserer dreidimensionalen Welt hier auf dieser Erde als im menschlichen Sein, aber auch im energetischen Sinne, also die unterschiedlichen Ebenen unseres Seins, auch auf seelischer Ebene. Da reise ich auch immer sehr, sehr tief und sehr weit und beziehe das natürlich auch in meine Arbeit mit ein. Und das ist schon immer irgendwie da gewesen und ich konnte es aber nie in Worte fassen. Ich habe das immer irgendwie wahrgenommen und ich habe mich lange auch falsch gefühlt oder anders gefühlt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich nehme viel mehr wahr als das, was andere wahrnehmen. Und für mich sind solche oberflächlichen Antworten sowohl in der Schule von Lehrern als auch von Freunden oft nicht die Wahrheit, die wirklich dahinter gesteckt hat. So. Und dann habe ich immer wieder nachgebohrt und nachgebohrt und nachgebohrt. Und das war schon eh und je so. Und im Laufe meines Lebens habe ich dann eben mehr und mehr auch an Ausbildungen gemacht, um das, was ich so wahrnehme, irgendwie in Worte fassen zu lernen, erklären zu können. Bis ich dann zu dem Punkt auch gekommen bin und gesagt habe, ja, das sind alles Tools, das sind alles Hilfsmittel und das sind alles wertvolle Dinge. Selbst unsere Sprache ist ein wertvolles Tool, um Dinge für unseren Verstand irgendwie in Ausdruck zu bringen. Ja. Und gleichzeitig erklärt es nicht das und nicht die Größe, die wir wahrlich sind. Das Thema Kinder, Palliativ- und Hospizarbeit hat sich eigentlich schon ganz früh entwickelt. Ich habe eine Ausbildung als Kinderkrankenschwester gemacht und habe auf einer Kinderintensivstation gearbeitet und eben dann noch das Psychologiestudium gemacht. Und seither dann eben 2017 mich selbstständig gemacht als Mental Strengths Coach.
Was sind so deine Ziele und Wünsche für diesen Bereich? Wie soll sich der Bereich, vor allem vielleicht auch in Kombination mit Psychologie, Biohacking und Hospiz, weiterentwickeln?
Aktuell mache ich sehr viel 1:1 Begleitungen und mein Wunsch ist es, dass es dahin geht, dass wir auch mehr in Gruppe arbeiten, weil ich einfach auch sehe, dass der Peer-Group-Effekt, also wenn die Gruppe zusammenwächst und sich gegenseitig auch unterstützt und einfach ein riesengroßer Mehrwert auch noch ist und eine Entwicklung nochmal auf eine andere Art und Weise entsteht, wenn man sich da eben im Austausch ist und da vor allem eben ja Bereich der mentalen Gesundheit, Biohacking. Also das möchte ich auf jeden Fall weiterhin da auch fokussieren. Das ist ja auch so das, was mein Business ist. Und die Ehrenamtsarbeit im Bereich Kinderpalliativ- und Hospizarbeit, die möchte ich auf jeden Fall auch also weiter natürlich tätigen. Mhm. Und freue mich da auch drauf, eben die Familien zu begleiten und noch tiefer einzutauchen. Und habe da gar nicht irgendwie, also da habe ich gar kein konkretes Ziel oder irgendwie einen Wunsch, wo es hingehen soll, sondern da bin ich einfach ganz offen. Und das bin ich grundsätzlich auch im Business. Also das ist ganz spannend, weil dieses Thema ein konkretes Ziel setzen und sich wieder so spitz zu fokussieren, macht für mich ganz oft eine Enge, weil es irgendwie ganz viele Möglichkeiten auch ausgrenzt. Wenn ich mich öffne dafür, dass ich zum einen ganz viel Fragen stelle, also mir selbst stelle oder meinem System Fragen stelle und einfach darauf vertraue, dass mein System mir die Antwort zeigt oder dass das Universum mir die Antwort zeigt und mich führt, dann passiert so viel mehr, als wenn ich da sitze und am Schreibtisch sitze und mir Ziele aufschreibe.
Ja, Ziele aufschreiben ist schön und wir haben alle irgendwie oft Wünsche, Ziele, Träume. Der Punkt ist, glaube ich, der, dass wir dem Prozess viel zu wenig vertrauen und dass wir den Prozess manchmal gar nicht genießen. Egal, ob es jetzt schwer ist oder leicht ist. Und ja, ich glaube aber, das ist der Ride, den wir eigentlich genießen dürfen und sollen. Egal, ob wir dann ans Ziel kommen oder nicht, aber man lernt ja auf dem Weg dahin oder in dem Prozess so viel dazu für sich selber. Und man muss halt immer alles, wenn mal was nicht klappt, dann, wie du sagst, einfach auch so gut wie möglich in den Körper kommen und die Antworten aus dem Körper ableiten, weil die Intuition ja auch uns schon viel verrät. Und dann vielleicht auch nicht böse sein, wenn es einmal nicht klappt oder wenn man gar nicht zu dem Ziel kommt, weil das Ziel gar nicht im Leben von einem sein soll.
Ja, ja, das hast du total schön gesagt. Also ich finde es so, so wichtig, dass wir lernen, wieder den Prozess zu genießen, den Prozess, weil das Ziel an sich ist ja leer oft.
Ja.
Ich habe das einmal für mich so klar erlebt. Ich glaube, so klar habe ich das in keiner anderen Situation erlebt. Das war, ich bin einen Marathon gelaufen und ich habe ungefähr ein halbes Jahr ganz konkret darauf trainiert. Und es war ein unglaublich wundervoller und spannender Prozess, dahin zu kommen. Und dann bin ich diesen Marathon gelaufen und ich wusste, dass ich das schaffe. Zu der Zeit, die ich mir vorgenommen habe. Und so war es dann auch. Und ich bin durch dieses Ziel gelaufen. Ich wusste, ich habe die Zeit geschafft. Ich habe diese 42,x Kilometer bin ich gelaufen. Und dann stand ich da und dachte mir, okay, und jetzt? Und das war total spannend, weil es eben genau das, was ich eben vorher gesagt habe, total krass gespiegelt hat. Dieses Ziel erreicht zu haben, war leer. Ja. Aber der ganze Prozess vorher war total spannend, der war total interessant. Ich habe da so viel innere persönliche Entwicklung durchgemacht im Laufe dieses halben Jahres. Was ich niemals missen möchte, weil ich so unglaublich viel über mich selbst nochmal gelernt habe. Das noch mehr zu genießen, das noch mehr in die Tiefe sich auszukosten, jeden einzelnen Schritt, den man da geht, das ist das eigentliche Geschenk. Und genau wie du gesagt hast, manchmal muss man dieses Ziel überhaupt nicht direkt erreichen, sondern es geht darum, was passiert in mir? Wie kann ich an jedem einzelnen Schritt wachsen? Was kann ich da aus mir selber noch rauskitzeln, was ich vielleicht jetzt im Moment noch gar nicht glaube, erreichen zu können?
Ja, und das ist das Spannendere im Leben, als ständig alles durchzuplanen. Und wenn eben diese Pläne dann nicht wirken, dann ist man auch oft sehr enttäuscht oder dann fragen ja oft die Menschen vom Außen, was stimmt bei dir nicht? Weil eigentlich gesellschaftlich vom Ziel her müsstest du ja eigentlich mit dem Alter Kinder haben, ein Haus gebaut vielleicht haben und vielleicht einen Mann haben. Bist du krank? Was ist los mit dir? Das sind so diese klassischen Ziele, die ja von außen dann sogar bejubelt und befeiert werden auch oft. Und das will ich auch gar nicht irgendwie runtermachen, weil auch dort in der Prozess bei solchen Zielen sicher nicht immer der einfachste ist. Und man sich ja auch in eine Erfahrung begibt, aber eben, dass man einfach auch mal vielleicht innere Ziele mehr auf die Tagesliste setzt als diese äußeren, und zwar, dass einem gut geht, dass man zutiefst glücklich und erfüllt ist und dass man aus jedem Tag was Besonderes macht.
Ja, absolut. Und ich meine, wenn das dein ganz persönlicher Weg ist, dass du eben in einem bestimmten Alter einen Partner hast, Kinder hast, dann ergibt sich das ja auch. Ja?
Genau, genau.
Und Und dann, also in dem Sinne nicht, dass es sich irgendwie frei ergibt, weil man irgendwo selber einfach irgendwie nichts tut. Also ich glaube schon, dass wir immer wieder in Verbindung mit uns selbst gehen dürfen und schauen dürfen, okay, was ist jetzt so mein persönlicher nächster Schritt? Was ist jetzt so meine nächste Entwicklungschance auch? Und ich sage nicht, dass es einfach ist. Und ich sage auch nicht, dass zum Beispiel meine persönliche Entscheidung, auf Weltreise zu gehen und parallel ein Online-Business aufzubauen oder weiterzuentwickeln, einfach war. Und dass ich, also ich stoße auch immer wieder an Momente, wo ich mir denke so, oh my God, ja, warum tue ich das, ja? Und wenn ich mich aber dann eben wieder mit mir selbst, mit meiner Seele, mit meinem wahren Sein, mit meinem höchsten Bewusstsein, Higher Self, wie auch immer man es nennen möchte, in Verbindung gehe, dann spüre ich, ja, okay, that's the way.
Ja.
Tief durchatmen, ja, und durch die Angst gehen, durch dieses Bottleneck gehen, dass du selber bist. Weil du weißt, dahinter entsteht eine Weite und ein riesengroßes Geschenk, was du nie erleben wirst, wenn du diesen Schritt jetzt nicht gehst, weil du vielleicht bequem bist, weil du Angst hast, weil du wieder irgendeine wundervolle Ausrede hast, wieso du es nicht tun solltest. Ja?
Ja.
Und vor diesen Ausreden sind wir alle nicht gefeilt. Ja?
Ja.
Also niemand, der erfolgreich ist, niemand, der seinen Weg geht, wird dir sagen, ja, es war immer alles easy peasy. Ich hatte nie irgendwelche Herausforderungen. Ja? Die sagen dir alle, du musst durch deinen eigenen Sumpf gehen, du musst dich selbst reflektieren, du musst deinen Weg finden. Und die meisten werden dir auch sagen, dass es total wertvoll ist, dass Mentoren an deiner Seite sind. Ja? Oder Mentoren, die dich einfach auch mal durch solche Themen begleiten oder unterstützen. Mm. Ja, weil, und das ist so dieses Thema des Raumhaltens, was ich immer wieder spüre, auch bei meinen Kunden und Kundinnen, wie wertvoll das ist, einfach da zu sein und jemanden den Raum zu halten, jemanden den Raum zu geben, wow, diesen nächsten Schritt überhaupt erstmal zu visualisieren, zu spüren, da reinzugehen, sich rein zu entspannen, bis jemand wieder selbst diesen Raum für sich halten kann und da heraus wieder weiter wachsen kann.
Wenn jetzt die Hörer und Hörerinnen sich so fragen, bei unserem doch sehr tiefgründigen Gespräch, wo vielleicht viele sagen, naja, was ist jetzt der verstandliche oder Verstandsinhalt dazu? Wie kann man, wenn man jetzt ein Beispiel, wie empfindest du das, wenn man sagt, okay, man trifft die Entscheidung aus dem Körper raus und du bist auch sehr hellhörig und hellfühlig. Bei mir ist es zumindest so, wie kann man sich das vorstellen, ich habe zum Beispiel einmal ein Date gehabt und in dem Moment, obwohl der Mensch, also ich habe mit dem Mensch gut geplaudert und so weiter, aber ich habe enorme Halsschmerzen auf einmal bekommen, ohne dass ich vorher irgendwie, keine Ahnung, leicht bekleidet herumgelaufen bin oder irgendwie die Tage davor, weiß ich nicht, zu viel Eis gegessen hätte oder im Regen laufen gegangen wäre. Also es war irgendwie medizinisch, physiologisch kein Grund da, dass mir so den Hals zugeschnürt hätte. Und der war aber auch sehr unzufrieden mit sich und hat eigentlich so mal eine halbe Stunde durchgejammert. Und mir hat es dann halt so ziemlich den Hals zugeschnürt. Und das sind auch energetisch solche Bewegungen, wo man weiß, okay, du bist in einer Situation, wo du vielleicht rausgehen solltest. Und wenn man eben sehr feinfühlig ist oder sehr im Körper ankommen, dann gibt einem der Körper in solchen Momenten den schönsten Impuls, weil der Körper das beste, sensibelste und sicherste und genaueste Messgerät ist. Und ganz komisch, als ich aus der Situation draußen war, 10 Minuten, Viertelstunde später, war das Hals wie so ziemlich gänzlich weg. Also es ist auch nicht so, wenn man verkühlt ist, dass das von einer Minute auf die andere weg ist, sondern das klingt dann so langsam ab. Und bei mir, das war ganz komisch, ich habe die Situation noch nie in meinem Leben gehabt. Auf einmal war der Hals frei, habe diesen Kloß nicht mehr drin gehabt und gar nichts. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo man eben sehr viel fühlt, aber gibt natürlich auch positive Beispiele bei Entscheidungen, wo es dann zum Beispiel die Energie sehr stark im Brustraum schießt oder Richtung Herz, wo ich dann energiegeladen bin. Wenn ich einen Moment habe, den ich ergreifen kann oder eine Entscheidung oder ein Projekt, wo ich genau weiß, das gehört jetzt in mein Leben und ich sage zum Beispiel für das Projekt dann zu. Also man spürt halt den Körper. Wie ist das bei dir so?
Mhm. Ja, total schön, wie du das beschrieben hast. Also ich kenne das auch zum einen in die Richtung, so dass mein Körper reagiert, wenn ich Situationen verlassen sollte. Oder eben nochmal reflektieren sollte, ob das wirklich genau mein richtiger Weg ist. Ganz oft kriege ich relativ schnell einen Impuls, was zu tun ist. Mhm. Und gleichzeitig kenne ich das auch in die andere Richtung. Mhm. Dass wenn ein möglicher Wachstumsschritt ansteht, dass mein Körper mit Widerstand reagiert.
Okay.
Im Sinne von, er fühlt sich dann nicht wohl oder eben diese Form von Aufregung, dieses Kribbeln im Körper oder auch eben das Gefühl von einer, oder nicht nur das Gefühl, sondern auch eine zuhende Nase oder Erkältung, Husten. Also wirklich so diese Krankheitssymptome. Mhm. Und ich habe da gerade ein ganz prägendes Beispiel von einer Kundin im Kopf, die ich im Dezember begleitet habe. Und ihr Wunsch war es, einen neuen Job zu bekommen. Mhm. Und ab dem Tag, ab dem sie entschieden hat, bei mir einzuchecken, also dass ich sie auf dem Weg begleite, war sie krank. Mhm. Das war total verrückt. Also, sie war total erkältet. Und also sie hat dann irgendwie auch gesagt, Nicole, ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Und hin und her. Und sie ist aber geblieben. Sie ist trotzdem weitergegangen. Sie hat gesagt, sie geht da jetzt mit. Und keine 3 Wochen später hatte sie ein neues Jobangebot, konnte ihren alten Job kündigen, obwohl es bei ihr wirklich komplex war. Also da haben ganz, ganz viele Faktoren noch mit reingespielt, wo sie am Anfang gesagt hat, ich weiß, ich möchte, aber das. Mhm. Also da war ein ganzes Netzwerk drumherum gespannt, weshalb sie diesen Job eigentlich nicht hätte aufgeben können. Mhm. Und über diese 3 Wochen hat sich das so geklärt, dass sich das alles gelöst hat. Schön. Und nachdem sie diese Zusage hatte, war sie wieder gesund.
Ja, ich hatte das auch schon mal so eine ähnliche Richtung.
Ja, und das kann eben auch sein, wenn jemand sehr feinfühlig und sensibel ist, dass eben der Körper wirklich da auch erstmal mit massivem Widerstand auch reagiert, weil eher so dieses the step into the unknown, also so dieser Schritt ins Unbekannte einfach so intensiv auf das Körpersystem reagiert, dass es manchmal eben diesen Raum braucht, sich da komplett zu explodieren quasi, und dann wieder in die neue Form zu bringen. Also es ist so ein bisschen auch so dieses der Phönix aus der Asche, der irgendwie erstmal irgendwie das ganze Körpersystem lahmlegt. Voll. Um daraus dann wieder neu geboren zu sein. Und auch das ist ja eine Form von Leben und also Sterben, Leben, Tod. Mhm. Also auch da hat das eigentlich ganz viel miteinander zu tun. Ja. Weil im Endeffekt sterben und werden wir wiedergeboren in unserem Körper ja permanent, also auf Zellebene. Wenn du vorhin das Thema der Zellebene angesprochen hast, auf Zellebene sind wir ja. Also es sterben ja permanent tausende von Zellen in unserem Körper und werden neu geboren quasi. Also sind wir eigentlich immer ab dem Moment, ab dem das Spermium und die Eizelle miteinander verschmelzen, in einem Leben- und Sterbeprozess, der sich über das ganze physische Leben unseres Menschseins überspannt quasi. Ne?
Voll. Boah, das ist schön ausgedrückt. Gut, abschließende Frage. Wenn du ein Buch in der Hand hättest, welches wäre es und welches würdest du uns weiterempfehlen?
Ja, danke für diese Frage. Also da könnte ich natürlich jetzt auch ganz, ganz viele Bücher, die ich gelesen habe, die mir geholfen haben, nennen. Aber eines meiner liebsten aktuellen Bücher ist einmal Biohack Like a Woman von der lieben Agi. Das ist eine Biohackerin und das ist ein Buch, das speziell für Frauen geschrieben ist zum Thema Biohacking. Da sind unglaublich wertvolle Tipps auch drinnen. Und ich würde gerne noch ein zweites nennen. Ja, weil das eine ist, genau, das eine, das hier ist eben im Bereich Biohacking etwas, was ich definitiv vor allem eben für Frauen auch empfehlen würde, die gerne vielleicht auch sich mit dem Thema so ein bisschen auseinandersetzen möchten, erstmal überhaupt da einen Berührungspunkt zu haben. Und das ist leider auf Englisch, also was heißt leider, es ist auf Englisch, gibt es aktuell noch nicht auf Deutsch. Und aber ich möchte noch ein zweites, und zwar, weil wir ganz viel über das Thema der Energie auch gesprochen haben und des Bewusstseins. Und da gibt es ein wundervolles Buch, das heißt Magie. Du bist sie und sei sie. Und das ist von Gary M. Douglas und Dr. Dane Heer. Genau. Und das ist auch ein ganz, ganz wundervolles Buch, wo es eben ganz viel um das Thema des eigenen Bewusstseins geht. Ja, das sind die beiden, die ich gerne mitgeben möchte.
Schön. Wir werden dann noch alle Informationen in den Shownotes verlinken, auch vor allem dein Instagram-Profil. Du machst auch sehr einfach verständliche Videos zum Thema Biohacking. Also für alle, die sich gern ein bisschen mehr mit dem Körper und mit der mentalen Ebene befassen wollen, hat die Nicole sehr leicht verständliche Inputs auch auf ihrem Instagram-Profil.
Vielen Dank, Christina, für deine Zeit und für dieses wundervolle Gespräch.
Gerne, danke dir.
Der Bullshit-Mindset-Podcast.
Das haben wir schon immer so gemacht.